Emma Charlotte Schumacher, 20 Jahre, 1 Monat, 3 Wochen und 5 Tage alt, saß am Nachmittag des Heiligabend 1926 in der Mansarde der Ahnstraße 13a und weinte wütende Tränen.
Bücher, Hörspiele, Interviews.
Daily Klappentext, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext. Mein Name ist Ben und wir haben Dienstag, den 2. Juni. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, das ist jetzt der zweite Tag mit dem neuen Anfang, würde ich mal sagen. Heute habe ich etwas Besonderes, denn normalerweise würden wir an der Stelle nach dem alten Prinzip verfahren und hätten wir ein Blindbuch, aber es ist ja alles neu und dementsprechend haben wir heute das Format Roulette dran. Das Format, in dem wir unterschiedliche Dinge ausprobieren, ein bisschen experimentieren. Und heute habe ich mir wieder was überlegt. Heute habe ich wieder eine Kurzgeschichte für dich. Diesmal ist es eine ganz, ja, charmante, es ist eine leicht romantische Kurzgeschichte. Eigentlich nicht das Genre, was ich so bevorzugt, was lese. Und das ist was ganz Besonderes. Ich habe die Kurzgeschichte auch nicht ganz eingesprochen. Also das ist jetzt mehr so ein Teaser, ein langer Teaser. Und sorgt aber auch dafür, dass, ja, man sich vielleicht fragen möchte, wie es eigentlich weitergeht. Wenn du möchtest, dass ich den Rest der Geschichte auch noch vorlese, dann schreib mir doch bitte unbedingt, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit Fräulein Schumachers Die Kurzgeschichten von Andrea Instone. Ich habe mir hier die Kurzgeschichte Das volle Haus ausgesucht. Und ja, danke auch Andrea, dass ich die Kurzgeschichte einsprechen durfte. Und wer weiß, vielleicht hören wir von der Kurzgeschichte bald mehr und erfahren dann, wie es ausgeht. Doch bevor wir das machen und ich dich mit der Kurzgeschichte allein lasse, haben wir natürlich noch unseren Tee hier. Warte. Schönen Tee. Das ist dieser Tee, den ich vor ein paar Tagen schon mal vorgestellt hatte mit Zedernholz. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie ein anderer Geschmack auf jeden Fall drin, der mir sehr zugesagt hat. So, das soll es mit dem Vorgeplänkel jetzt gewesen sein. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Fräulein Schumacher. Die Kurzgeschichten von Andrea Instone. Das volle Haus. Emma Charlotte Schumacher, 20 Jahre, 1 Monat, 3 Wochen und 5 Tage alt, saß am Nachmittag des Heiligabend 1926 in der Mansarde der Ahnstraße 13a und weinte wütende Tränen. Die ganze dumme Bande konnte ihr gestohlen bleiben. Sollten sie doch miteinander streiten und hadern. Sie hatten es ja nicht besser verdient. Aber ohne sie, keinesfalls gingen sie hinunter. Bis, nun ja, jemand sie holte. Leider fror sie fürchterlich in diesem unbeheizten Räumchen. Und auch Mellow, die kleine rote Katze, die sie fest an sich drückte, mauzte unzufrieden. Nach den letzten Monaten voller Angst und Argwohn, Sorge und Suche, hatte sie sich auf Weihnachten gefreut. Der erste Heiligabend in Bonn, nach 9 Jahren, mit all ihren Liebsten, Familie wie Freunde. Und sie waren ja auch alle hier. Leider. Es hatte so schön begonnen. Entgegen Tante Sibylls schwarzseherischer Vorhersage, ihre Mutter würde sich binnen einer Viertelstunde tadelnd über Emmas Arbeit und Sibylls Betragen äußern, umarmte Lady Milford ihre Tochter, hielt sie auf Armeslänge von sich und bemerkte, es sei unfassbar, dass Sibyl morgen ihren 37. Geburtstag feiere, wo sie doch kaum 5 Jahre älter als Emma aussehe. Sibyl stand einigermaßen sprachlos in der Diele und musste sich von Alexei, ihrem jüngeren russischen Geliebten, zuflüstern lassen. Ihre Mutter sei mitnichten die Person, die er ihren Erzählungen nach erwartet habe. Auch ihre Enkelin bescheinigte Großmama, sie sei reizender denn je anzusehen. Offenbar täten Emma Bonn und ihre Arbeit wohl. Als Emma später in den Spiegel sah, stellte sie nicht ohne Verwunderung fest, dass Großmama recht hatte. Sie strahlte geradezu, was angesichts der Gefahr am Abend zuvor erstaunlich war. Und vermutlich begann es damit, mit dem Bericht der letzten Ereignisse. Für Lady Milford war schon das Verschwinden ihres Schwiegersohns und die Hintergründe, die dazu geführt hatten, schwer anzuhören. Und Emmas Verwicklung in die Aufklärung dieser Angelegenheit noch mehr. Nun aber zu erfahren, dass auch die Arbeit in einem Schönheitssalon nicht ohne Tücke war, schockierte sie. Sie ließ sich dazu verleiten, die Schuld dafür bei Emma zu suchen. Mit einem traurigen Seufzen befragte sie die Enkelin, ob sie denn alles vergessen habe, was das Betragen einer jungen Dame anbelange. Sibyl lachte spöttisch auf, warf einen Blick auf die Standuhr, die im selben Moment 4 Uhr schlug, und sagte,
in die um den Kaffeetisch versammelte Gesellschaft hinein. Nun dann hat es eben drei Stunden gebraucht, aber kommen musste es ja. Lady Milford schaute ihrer Tochter missbilligend ins Gesicht. Wovon auch immer du sprichst, ich möchte dich doch bitten, nicht herumzubrüllen wie ein Fischweib. Wenn du schon darauf bestehst, dich anzumalen wie eine vom Theater, dann zeig doch wenigstens durch dein Auftreten, dass du eine Dame bist. Sibyl holte tief Luft, drehte sich zu Alexei, der wie abwesend neben ihr saß. Da, nun siehst du es. Meine Mutter ist eben genau das viktorianische Museumsstück, als dass ich sie dir schilderte. Sibyl, entschuldige dich augenblicklich. Dein Auftritt ist beschämend. Ich sehe nicht ein, weshalb du den armen Mr. Gregorian in solch Verlegenheit bringen musst. Großmama wandte sich mit leidgeprüfter Miene an Tante Tini, die unter dem Tisch die Hand ihres Gatten Jean-Baptiste Barbier hielt und darum bemüht war, nicht laut herauszulachen. Meine geliebte Christel, ich bin erschüttert und entschuldige mich vielmals für meine Tochter. Es ist mir ein Rätsel, wie sie es schon seit Wochen ertragen können. Meine liebe Augusta, da gibt es nichts zu ertragen. Die Sibyl ist uns eine große Freude. Ein Haus muss doch Leben in sich tragen. Großmama seufzte. Nun, sie wird ja bald heimkehren und ihnen ihren Frieden gönnen. Da täuscht du dich, Mutter. Ich denke nicht, wieder nach London zu gehen. Ich bleibe hier in Bonn, wie Emma auch. Das wird die Zukunft zeigen. Was meinen Sie, Mr. Beresford? Wenn James und Emma erst verheiratet sind, ist es doch für alle viel angenehmer und bequemer, wenn sie sich in London niederlassen, wo sie hingehören. James Vater nickte zwar, doch überzeugt wirkte er nicht. Bequemer wäre es, ohne jede Frage. Und selbstverständlich habe ich meinem Sohn angeboten, in den Verlag einzusteigen. Aber für Sie, liebes Fräulein Schumacher, fände sich eine Stelle, wenn Sie weiter als Stenotypisten arbeiten wollten. Er lächelte zu Emma hinüber und wandte sich dann zur Großmutter zurück. Allerdings, Lady Milford, habe ich verstanden, dass unsere Kinder andere Pläne haben. Hochfliegende Pläne, deren Machbarkeit ich in den nächsten 2 Wochen überprüfen werde. Ich gestehe, ich bin nicht ohne Stolz auf meinen Sohn. Emma beugte sich vor. Glauben Sie, dass er mir nicht ein Wort verraten hat? Ich weiß noch immer nicht, was er vorhat. Dabei war doch ich diejenige, die James zu Ihnen geschickt hat. Und das haben Sie sehr gut gemacht, Fräulein Schumacher. Sie haben es sicher schon bemerkt. Er braucht von Zeit und Zeit einen ordentlichen Tritt, damit er sich bewegt. Ich kann Ihnen es nicht verhehlen, Sie haben Arbeit vor sich. Emma errötete. Vor 3 Stunden noch hatte sie sich darüber beschwert, dass alle sie verheiraten wollten. Sie hatte James mit ihren unbedachten Worten so verletzt, dass er aus dem Haus hätte stürmen wollen. Nur die überraschend frühe Ankunft seines Vaters, der Großmama mitsamt ihrer unentbehrlichen Hilfe Ada aus London mitbrachte, hatte das verhindert. Seitdem Emma sich nur mit Blicken bei ihm entschuldigen konnte. Und nun, da schon wieder von ihrer Heimat gesprochen wurde, schaute James sie an mit Fragen erhobenen Augenbrauen. Sie riss sich zusammen. Natürlich war sie unglaublich in James verguckt. Groß, schlank, dunkelhaarig, mit einem seltsamen schiefen Gesicht und der Neigung, ebenso schnell zu erröten wie Emma auch, erschien er ihr himmlisch. Er war nicht so gut aussehend, dass ihm jedes Mädchen gleich zu Füßen senke, aber doch so, dass sie ihm mit ihr Freude vorführte. Und wenn er nicht beleidigt war, was leicht geschah, da er zu einer gewissen Empfindlichkeit neigte, dann ließ sich herrlich mit ihm plaudern. Dazu konnte er küssen. Ja, sie war verliebt in ihn. Sehr. Und natürlich stellte sie sich die Zukunft mit ihm vor. James hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass sie seine Frau werden sollte. Was sie wollte, selbstverständlich wollte sie das, nur es war still geworden. Und Emma bemerkte, dass alle auf sie schauten. Hatte sie ihren Kaffee verschüttet? Oder sich mit Sahne bekleckert? Was war denn nun los? Mr. Beresford lächelte ihr gewinnend zu und schien auf Antwort zu warten. Hatte sie etwas verpasst, als sie in ihren Gedanken nachhing? James kam ihr zu Hilfe. Nicht ohne einen Hauch von Bosheit, wie sie fand. Vater fragte, ob du den Tag festlegen möchtest. Den Tag? Welchen Tag nur? Was wollen wir unternehmen? Morgen feierten sie Sibyls Geburtstag, die diesen Anlass für den ersten Ball ihrer Tanzschule nutzte. Noch etwas, wovon die Großmutter nichts wusste. Dann kamen schon die Weihnachtstage. Und Silvester, zu dem sie ihre Freundin Gigi mitsamt ihrer Familie, Kommissar Simon Wertheim und Siegfried Mertens eingeladen hatte. Emma erschien das eine ausreichende Menge an Trubel und Geselligkeit. Was also noch wollten sie tun? Lady Milford schnalzte ungeduldig. Liebes, nun zier dich nicht. Wir möchten wissen, wann wir uns wieder hier einfinden sollen, um deine Hochzeit auszurichten. Du und Mr. James Beresford, ihr lebt seit Wochen unter einem Dach. Also solltest du das Datum nicht zu weit nach hinten legen. Sibyl lachte erneut. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, war es wohl mehr ein höhnisches Jaulen. Und schon sind wir hier bei der Moral. Soll ich dir etwas verraten, Mutter? Alexei ist mitnichten, wie du es dir einreden möchtest, ein Freund von James, der hier seine Unterkommen gefunden hat. Er ist hier, weil er der Mann ist, den ich zu heiraten gedenke, sobald unsere Tanzschule Geld abwirft. Emma, froh, dass die Aufmerksamkeit von ihr genommen war, konnte es sich dennoch nicht verkneifen, Sibyl darauf hinzuweisen, dass es ein Tanzlehrinstitut sei, das sie zu betreiben gedenke. Kaum hatte sie es gesagt, ärgerte sie sich, denn schon schauten alle wieder zu ihr. Sie musste unbedingt lernen, den Mund zu halten. Viel zu oft rutschten ihr Dinge heraus, die ihre Umgebung verwirrten oder zu viel von dem verrieten, was in Emma vorging. Dinge, die sie hatte für sich behalten wollen. Entschuldigung, bitte, Sibyl, ich wollte dich nicht unterbrechen. Lady Milford saß stumm am Tisch und schaute von Emma zu Sibyl, von Sibyl zu Emma. Offensichtlich wusste sie nicht, welche der beiden ihre Aufmerksamkeit dringender benötige. Sibyl, wir besprechen das später. Emma, mein Kind, nun also, wann soll es soweit sein? Verteufelt, was war denn nun los mit allen? Wieder spürte Emma ihren Ärger aufsteigen, der sie schon beim Mittagessen überfallen hatte. Und sie sah, wie John sie zu beschwichtigen suchte. Tante Tinny stand auf und bot allen mehr Kuchen, mehr Kaffee, mehr Kekse an. Sibyl war bereit, sich zu opfern. Nun, Mutter, zu meinem Geburtstag, also und dem Tanzlehrinstitut. Ich habe beschlossen, mich dem Geschäftsleben zuzuwenden. Sibyl, nicht jetzt. Emma, lass dich nicht ablenken. Was habt ihr beide beschlossen? Mr. Beresford wäre wohl kaum auf dem Kontinent gereist, um seinen Sohn ein Leben hier zu finanzieren, wenn es dazu keinen triftigen Grund gäbe. Emma schloss die Augen. Endlich sprach James. Lady Milford, bitte dringen Sie nicht länger in Emma, die ja gar nicht antworten kann, ohne mich in Verlegenheit zu setzen. Die Sache ist die, zwar sind meine Absichten Ihnen bekannt, doch bislang habe ich Emma nicht um ihre Hand gebeten. Ich bin ja erst vor 3 Tagen hier angekommen und Sie haben ja gehört, wie turbulent es zuging. Ich hatte vor, Emma am ersten Weihnachtsfeiertag zu fragen. Es tut mir leid, wenn Sie den Eindruck gewonnen haben, die Sache sei schon weiter gediegen, als es der Fall ist. Oh, aber ja, ich verstehe. Dann ist es an mir, mich zu entschuldigen. Ich habe Ihnen einen unwiederbringlichen Augenblick im Leben eines jungen Paares verdorben. Verzeihen Sie mir, es geschah unwissentlich. Allgemeine Erleichterung war spürbar und ein jeder wandte sich mit größter Aufmerksamkeit seinen Teller zu, verlegen um Worte. Mr. Beresford erbarmte sich. Mrs. Mellaby, eine Tanzschule? Ich halte das für eine hervorragende Investition. Bald täglich scheint ein neuer Tanz die Runde zu machen und die Gesellschaft zu begeistern. Sie unterrichten selbst oder stellen Sie Tanzlehrer ein? Sibyl antwortete. Alexei beteiligte sich, Tante Tinny lobte Sibyls Tanzkünste und ehe man sich versah, waren Mobiliar und Teppiche im Wohnzimmer beiseite geschoben und man tanzte nach Sibyls Anweisung. Als ein langsamer Walzer ertönte, ließ sich sogar Lady Milford von John über das Parkett führen. Während James die Gelegenheit nutzte, Emma einige liebevolle Worte ins Ohr zu säuseln. Eng lehnte sie sich an ihn und entschuldigte sich für ihren Unmut, den sie völlig unnötig über ihn entleert habe. Es liege eben doch eine anstrengende Zeit hinter ihr. Das Abendessen von Tinny und Jean, seit dem frühen Morgen vorbereitet, genossen alle in Frieden und Freude. Einzig Tinnys Einladung an George, den Beresfordschen Chauffeur und an Alda verstimmte Lady Milford ein wenig. Sicherlich war ein Domestik ein Mensch wie jeder andere auch, und gerade Ada, ein beständiger Fels in der tosenden Brandung der modernen Zeiten. Aber gemeinsam an einem Tisch essen? Doch George und Ada lehnten freundlich ab und machten es sich in der Küche gemütlich, wo sie sich über ihre Herrschaften austauschen und Tinnys Mahl genossen. Recht früh gingen sie schlafen, was für Aufregung bei Lady Milford sorgte, der immer beschlossen hatte, lieber im Arbeitszimmer zu nächtigen, als noch einmal in einem Bett mit Tante Sibyl und Adas Anwesenheit nicht eingeplant war, erklärte Sibyl, dass Alexei, wie in den Wochen zuvor, nicht mehr in seiner Mansardenkämmerchen steigen wollte, sondern bei ihr schliefe. Somit müsse man nicht in einer Nachbarschaft noch einen Platz für Ada suchen. Großmama schnappte nach Luft. Da sich aber außer ihr niemand empört zeigte, ließ sie es gut sein und stieg hinauf in Emmas Schlafzimmer, das Ada ihr für die Nacht bereitet hatte. Sie wies ihr Mädchen an, am nächsten Morgen einen Tee samt Toast und Ei zu servieren. In der Früh des 22. Dezember betrat also Tante Tinny ihre Küche und staunte nicht schlecht, Ada vorzufinden, die ihrer Herrin das Frühstück bereitete. Selten geschah es, dass irgendein Hausbewohner vor Tinny erwachte, geschweige denn tatkräftig ans Werk ging. Im Grunde waren Tinny und Ada zwei Frauen vom gleichen Stamm, warmherzig, gerade heraus und anpacken. Nun aber standen sie hilflos voreinander, denn keine beherrschte die Sprache des anderen. Mühsam machte Ada klar, sie suche nach Brot für Lady Milford. Doch was Tinny ihr anbot, lehnte sie entsetzt ab. Der Pumpernickel war doch sicherlich eher für einen Sträfling geeignet als für eine Lady, und das von John Baptiste am späten Abend noch gebackene Baguette erschien ihr fast ordinär, zu knusprig die Kruste, zu duftig der Leib. Tinny bot ihren Christstollen an, auf den sie recht stolz war, doch Ada zeigt auf die Rosinen und schüttelte den Kopf. Dann fand sie den irdenden Topf mit den Haferflocken und er fragte mit Kopfnicken und Gesten, ob sie den Herd benutzen dürfte. Tinny trat beiseite, neugierig, was Ada nun vorhabe. Als diese ihr einige Minuten später eine Portion Porridge anbot, war es an Tinny, sich zu schütteln. Wie konnte es sein, dass ein gesundes Stück Pumpernickel für Lady Milford nicht gut genug war, wenn sie stattdessen ohne zu mohren diesen Kinderbrei aß? Dazu kochte Ada einen Tee auf, den sie für die Reise eingepackt hatte. Sie hatte befürchtet, dass das barbarische Germanien dererlei nicht bieten können würde, und fühlte sich bestätigt, als nun John sich zu ihnen gesellte und einen so schwarzen Kaffee braute, dass Ada glaubte, er wolle alle vergiften. Seinen hauchzarten und aromisch duftenden Krebs allerdings konnte auch Ada nicht widerstehen. Stumm gestikulierten und tänzelten die drei umeinander herum, standen sich im Weg, stolperten über Füße, stießen sich an Ellbogen und hätten wohl bald die Lust am Kochen und Bewirten verloren, wäre Emma nicht schlaftrunken in die Küche getaumelt, um sich und Mello ein wenig Naschwerk zu stibitzen. Kätzchen wie Mädchen liebten Jeans Buttertrüffel und Emma meinte, sich diese nach der schlecht auf dem Sofa verbrachten Nacht verdient zu haben. Um es allen recht zu machen, trank sie sowohl vom Kaffee wie auch vom Tee, aß eine Portion des Porridge zu einem Crepe und erbarmte sich dann den babylonischen Zuständen, indem sie übersetzte, was die eine von der anderen wollte. In ihrer weihnachtlichen Gesinnung griff sie gar nach Stift und Papier und entfertigte Listen an, die die wichtigsten Vokabeln enthielten, vom Apfelkuchen bis Zimtstern. Dann zog sie Ada zu sich auf die Bank, erzählte ihr, wie sie sich über ihre Anwesenheit freute, fragte nach dem verwundeten Knöchel, der doch den ursprünglichen Reiseplan zunichte gemacht habe. Ada rollte den dicken Strickstumpf herunter und zeigte den festen Verband, den sie noch trug. Recht bald habe sich gezeigt, die Sache sei nicht so schlimm, wie zuerst vermutet. Und da habe sie beschlossen, My Lady nicht alleine reisen zu lassen. Ich danke Ihnen, Ada. Wir wollen alle darauf achten, dass Sie sich nicht zu sehr verausgaben, nicht wahr? Sie sollen schöne Tage bei uns haben und sehen, wie gut es sich hier leben lässt. Es ist schon sehr anders als London und Edinburgh, aber doch auch reizend. Aber sagen Sie mir, wie es Großmama geht. Ich fand, sie machte einen zerbrechlichen Eindruck gestern. Ist das nur der langen Reise geschuldet oder grämt sie sich meiner Entscheidung wegen? Ach Miss, glücklich ist sie gerade nicht, das ist mal klar. Aber sie ist doch bald auch mächtig stolz auf sie. Ihr Bild steht jetzt neben dem von Miss Charlotte und bald einmal am Tag zeigte sie auf beide und fragte mich, ob sie ihrer Mutter nicht immer ähnlicher werden. Aber sie kannten Mama doch gar nicht. Wie kann sie erwarten, dass sie darauf etwas entgegnen können? Ihre Großmutter erzählte ja so viel von ihrer Tochter, dass ich bald denke, ich hätte sie kennengelernt. Am liebsten berichtet sie, wie ihre Mutter dem französischen Kindermädchen davongelaufen ist, um sich bei dem deutschen Gärtner über sie zu beschweren. Ihre Großmutter meinte, da hätte sie sich schon gezeigt, wo das endete. Und so sei das eben mit ihnen auch. In ihnen steckt was Wildes, sagt sie, und dass das besser hierher passt als in die Londoner Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber freuen oder empören soll. Etwas Wildes? In mir? Sagen sie, Ada, wird Großmama alt? Na, aber Miss, Ihre Großmutter ist keine junge Frau, das ist sie schon lange nicht mehr. Ja, aber glauben Sie, ich weiß nicht recht. Nee, Miss, machen Sie sich mal keinen Kopf drum. Sie ist traurig, dass Sie weg sind. Aber das hat sie nicht tüdelig gemacht. Sie guckt jetzt einfach mehr in die Vergangenheit. Davon hat sie halt mehr hinter sich als Zukunft vor sich. Sollte ich dann nicht wieder zurückkommen? Ich mag gar nicht dran denken. Wenn ich mir das jetzt mal rausnehmen darf, Lady Milford ist ein zähes Stück Mensch. Die wird noch 100 Jahre alt, ob sie will oder nicht. die geht nicht von dieser Erde, bevor sie nicht wenigstens 2 Urenkelchen von ihnen hat. Und wenn sie dafür hier in Deutschland leben müssen, dann ist sie damit auch zufrieden. Und sie bekommen doch bestimmt im nächsten Jahr zu Besuch. Im Mai steht ja auch eine Hochzeit an, zu der sie eingeladen sind. Ich weiß von denen keiner Hochzeit. Wer heiratet denn? Na, der John McGivern doch. Da gucken sie nicht. In der Tat, guckte Emma verwundert. John McGivern war der Hilfsgeistliche in Edinburgh Strangle, in dem Emma, der Pfarrersfrau, bei alltäglichen Besorgungen zur Hand gegangen war. Es kam ihr vor, als sei das Jahrzehnte her und nicht erst das gute halbe Jahr, in dem sie sich ihr Leben vollkommen verändert hatte. Es war allen klar geworden, dass John davon ausging, Emma zu heiraten. Emma hatte immer vermutet, dass Liebe bei seinen Planungen keine Rolle spielte. Nun war sie dessen sicher, als Ada von der Verlobten berichtete, die offenbar ein noch schüchternes und stilleres Mädchen zu sein schien, als Emma es jemals war. Ausgesprochen guter Laune sprang Emma die Treppen hinauf, äußerst zufrieden mit ihrem Schicksal, das sie von John McGivern weg zu James Stewart Beresford geführt hatte. Doch bevor sie ihm von ihrem Glück erzählen konnte, eilte sie zu Sybil, die doch heute die Hauptperson sein sollte. Artig klopfte sie an und erhielt den Bescheid, sie möge später wiederkommen. Emma ahnte, dass Alexei damit beschäftigt sein mochte, seine Glückswünsche überzeugend zu entbieten, und wandte sich mit einem spitzbübischen Schmunzeln zu ihrem eigenen Zimmer, um Großmama einen guten Morgen zu wünschen und sich anzukleiden. Der Tag verlief recht ruhig und angenehm. Jeder war bemüht, sich von seiner besten Seite zu zeigen, was für Stille am Morgen Mittagstisch sorgte. Es erschien wohl manch einem sicherer, gar nichts zu sagen, als ein falsches Wort zu riskieren. Einige Male ließ sie Sybil hochleben und sang ihr Ständchen, bis Sybil sie jedes weitere Lied verbat. Heute Abend würde noch genug Musik zu hören sein. Dann forderte sie alle auf, sich über den Nachmittag anständig auszuruhen, denn sie erwartete von ihrer Familie, dass sie sich mit gutem Beispiel voranging und tanzte. Keiner dürfte schlapp und müde in der Ecke sitzen. Der erste Ball des Tanzinstituts Mallaby and Gregorian müsste ein Erfolg werden, wie ihm die Stadt noch nie gesehen habe. Jahrzehnte später sollte man noch davon reden. Sybil forderte dies mit solchem Nachdruck, dass selbst Großmutter den Blick senken musste und nickte. Um 8 Uhr abends betraten sie gemeinsam, herausgeputzt, aufgeregt und ausgeschlafen, das Hotel, in dem Sybil einen Saal gemietet hatte. Rundum hatte sie Fotografien ihrer Tanzschule aufhängen lassen. Die Tische waren festlich gedeckt, um eine kreisrunde Tanzfläche herum aufgestellt. Auf der Empore nahm die Jazzband Platz und distinguiert blickende Ober standen am Eingang bereit, um jeden Gast mit einem Glas Champagner zu begrüßen. Emma tickte Sybil auf den mit goldenen Reifen geschmückten Oberarm. Sag einmal, hast du dein gesamtes Geld in diese Unternehmung gesteckt? Nein, sorge dich nicht, es bleibt genug für ein paar gute Jahre, wenn der Schule kein Erfolg scheinen sollte. Aber sieh dich nur um, wie sie alle eintrudeln. Glaub mir, ich werde noch deren Enkelsöhnen beibringen, wie man das Parkett beherrscht. Emma drückte ihrer Tante einen Kuss auf die Wange. Wie sehr sie zu sich gefunden hatte. Frei von den Zwängen der guten Gesellschaft Londons, frei von der Suche nach einem reichen Ehemann Nummer 3. Ich bin fest überzeugt, dass du genau das tun wirst. Mit Alexei gemeinsam. Ja? Sybil sah zu dem Russen hinüber, der bereits die erste Besucherin zum Tanz führte. Wie sie ihn anhimmelt. Ich habe ihm doch gesagt, er soll unbedingt erwähnen, wie es am Hof in Petersburg war. Schau sie dir nur an. Und Alexei, ist er nicht ein Fürst von Kopf bis Fuß? Ein schönes Paar seid ihr. Du bist ja so übel, immerhin auch nicht. Emma, Liebes, ich bin so überwältigt von deiner Kunst, Komplimente anzubringen. Nein, immerhin bemühe ich mich, dir etwas Nettes zu sagen, wo du nun doch bald alt und grau sein wirst. Geh tanzen! James hinterher! Nimm sie fort von mir! Schnell war klar, dieser Geburtstag-Advents-Eröffnungsball war ein Erfolg. Sybil hatte 5 hübsche Mädchen aufgetan, die umhergingen mit Anmeldebögen. Kaum eine Stunde später, Sybil hatte eben mit Alexei einige Tanze vorgeführt, musste sie all die trösten und in Warteliste eintragen, die keinen Platz in einem ihrer Kurse ergattern konnten. Dieser Abend übertraf alle Erwartungen. Selbst Lady Milford thronte in ihre Ecke und lächelte. Nie hätte sie gedacht, dass auch Sybil etwas von der Lebhaftigkeit ihrer Schwester in sich trug. Und Emma tanzte sich die Füße wund und den Kopf schwindelig. Nie war sie ausgelassener, glücklicher und aufgeregter gewesen als heute. Von Wein und Sekt ließ sie die Finger. Diese Lektion hatte sie gelernt. Sie schwebte in James' Armen im Walzertakt und schwang mit Alexei ihre Beine beim Schalzen oder galoppierte von Jean gehalten wild durch den Saal zu einer Polka. Nach 2 Stunden sank sie zufrieden auf ihrem Sitz. atemlos und ausgelaugt. Wie herrlich dieser Abend doch war. Wie herrlich die nächsten Tage würden. Eben trabte Mr. Beresford mit einer unbekannten Schönen im Foxtrott vorbei, was James dazu brachte, mit dem Vater mit dem Finger zu drohen und zu fragen, was Mutter wohl dazu sagte. Emma räusperte sich. Ich kann dir sagen, lieber James, was ich dazu meine. Wagst du es niemals, mit fremden Frauen so eng zu tanzen? Ich erwähne das nur, damit du nicht zweifeln musst. Du verstehst? Ich verstehe, gnädiges Fräulein. Bedeutet das, dass du eine Ehe mit mir nicht mehr gar so grauenvoll vor dir siehst? Oh, lass jetzt nicht darüber sprechen, ja? Wir könnten... Was immer sie hatte vorschlagen wollen, Sibyl unterbrach es. Was sitze ich hier herum? Wollt ihr etwa, dass ich arm sterbe? Tanzt! Zeigt, was ich euch beigebracht habe. Emma murmelte zwar etwas von einer alten Sklaventreiberin, der sie hilflos ausgeliefert sei, zog aber James mit sich zurück auf die Tanzfläche. Einen besonders flotten Schalzen spielte die Kapelle und Emma gab alles. Dicht an dicht drängten sich die Paare um sie herum. Kaum wusste man noch, wer zu wem gehörte. Ausgelassen ruderte Emma mit den Armen, führte sie in Kreisen vor dem Körper, warf sie nach links, nach rechts. Und dann verfing sich ihre Hand in etwas Weichen. Heftig zog sie sie zurück, jedoch steckten ihre Finger noch immer in einer Art braunen Fell. Sie schüttelte es, um sich zu befreien. Doch es wollte nicht von ihr lassen. Was mochte es denn nur sein? Sie sah sich um in dem Gewirr all der fremden Arme und Beine und Gesichter. Kurz gab die Menschenmasse den Blick auf einen älteren Herrn frei, der klein und haarlos in der Menge stand und mit einem Ausdruck blanken Entsetzens seine Glatze befühlte. Emma sah erschreckt vor ihm zu ihrer linken Hand. Da bemerkte er sie und eilte auf sie zu. Doch er wurde von einem vorbeitanzenden Pärchen abgedrängt. Emma wollte zu ihm. Nichts lieber wollte sie als diesen Mottenfifi loswerden, die ihre Finger juckten und kribbeln ließen. Aber ihr Wollen führte zu nichts. Denn James entschloss sich, just in diesem Augenblick eine ruhigere Ecke aufzusuchen und um nun ein für allemal zu klären, wie Emma zur Ehe stünde. Und so zog er sie, ohne sich umzuschauen, mit sich. Ihre Rufe, er möge stehen bleiben, übertönten die Musiker ohne Anstrengung. Hilflos stolperte Emma hinter James her. Den linken Arm mit dem Haarteil weit von sich gestreckt, verfolgt von dem Glatzköpfigen, der ebenso rot leuchtend wie sie. Mittlerweile hatte das Publikum das Schauspiel bemerkt und hielt inne in wilden Tanz, dachte aber gar nicht daran, den Weg freizugeben. Erst als die Kapelle begann, eine Jagdszene zu spielen, blieb James stehen. Sein feines Gespür vermeldete deutlich, etwas sei nicht, wie es sein müsse. Er hatte Mühe, das Bild vor seinen Augen zu erfassen. Emma schien ein totes Tier durch die Luft zu schwenken und ein erboster Zwerg schubste sich an lachenden Damen vorbei und fuchtelte mit drohender Faust in der Luft herum. So viel aber verstand James, dass dieses Rumpelstilzchen einen Angriff auf die Holde plante, die seine Braut werden sollte. Beherzt riss er Emma hinter sich her, warf sich dem Tobenden in den Weg. Dieser jedoch beachtete ihn nicht weiter, drängte sich an ihm vorbei und baute sich vor Emma auf, die das Fellchen auf ihn hinniedersausen ließ und aus dem Saal floh. Das Publikum johlte vor Vergnügen, während der kleine Mann hektisch das zerzauste Fell glattstrich und es auf seinem Schädel zurechtrückte. Wütend betrachtete er die Umherstehenden, die sich dadurch zu noch mehr Hallo und Hurra gedrängt fühlten. Schon setzte er an, sich Gehör zu verschaffen und den Gaffern und Glotzern mitzuteilen, was er von ihnen halt, als Sibyl auf ihn zueilte. James bemerkte nun erst zu Recht, welch exquisite Schönheit seine Mitbewohnerin besaß und welch erstaunliches Maß an Diplomatie, das sie im trauten Kreis daheim nie zeigte. Wie die gute Fee in Märchen schwebte sie zu dem zornigen Zänker herab und flatterte ihn mit Spitz und Seite und reichte ihm äußerst huldvoll die Hand zum Tanze. Ein wenig dümmlich blickte der Wüterich aus seinem steifen Kragen und folgte ihr, als läge eine zauberische Macht über ihn. Das Publikum schmunzelte und kicherte, aber das nahm er nicht weiter wahr. Willig drehte er Sibyl umher, tief in ihr Lächeln verborgen. Sie beugte sich vor, flüsterte etwas in sein Ohr und gab sich einem verlegenen Ausdruck, als habe sie allzu Pikantes gesäugt. Das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank an Andrea, dass sie mir es ermöglicht hat, ihre Kurzgeschichte einzusprechen. Und wenn du mehr über Andreas Geschichten erfahren willst, dann habe ich dir alle Links in die Shownotes auch gepackt. Und ja, solltest du wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht, dann lass es mich bitte wissen. Dann schau mal, ob ich den Rest auch noch einsprechen darf, möchte und werde. Also,
hab einen wunderschönen Tag. Wie bei der hören uns morgen wieder. Dann habe ich, wenn du magst, ein schönes Buch für dich. Und ansonsten, wir lesen uns. Bis bald. Ciao.